Lieber Nikos, ich freue mich über deinen Besuch in Berlin in diesen bewegten Zeiten. Unsere beiden Länder verbindet eine enge Partnerschaft, bilateral als auch in der Europäischen Union. Das heutige Gespräch hat mir noch mal deutlich gemacht, wie eng, vielfältig und vertrauensvoll unsere Beziehungen sind. In Europa stehen wir in diesem Winter vor großen Herausforderungen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Es ist nicht nur unerträglich, sondern ein krasser Verstoß gegen das Völkerrecht, dass Russland nun schon seit Wochen gezielt gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine seine Bomben wirft. Dieser Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung muss aufhören, und zwar sofort. Das Handeln Russlands zeigt einmal mehr, wie rücksichtslos und erbarmungslos der russische Präsident Putin in diesem Krieg vorgeht. Ein Krieg, den er auf dem Schlachtfeld gar nicht mehr gewinnen kann. So viel scheint klar. Deshalb bleibt mein Appell an Putin: Beenden Sie das sinnlose Töten, ziehen Sie Ihre Truppen komplett aus der Ukraine ab und willigen Sie in Friedensgespräche mit der Ukraine ein. Als Mitglieder der Europäischen Union sind wir uns, Deutschland und Zypern, völlig einig, dass wir Russland die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen dieses Krieges aufzeigen. Deshalb hat die Europäische Union beispiellose Sanktionen erlassen, die wir seit Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder verschärft haben, und wir werden den Sanktionsdruck auf Russland aufrechterhalten. Zugleich unterstützen wir die Ukraine nach Kräften. Das wissen Sie. Gerade mit Blick auf die aktuellen Zerstörungen müssen wir nun insbesondere in die Instandsetzung und den Erhalt der Energieinfrastruktur investieren. Neben diesem bedrückenden Thema haben wir natürlich auch über die Zypernfrage miteinander gesprochen. Deutschland unterstützt ausdrücklich eine bizonale und bikommunale Lösung. Die Grundlage dafür sind selbstverständlich die Beschlüsse der Vereinten Nationen. Ich würde mir wünschen, dass der festgefahrene Verhandlungsprozess über die Zypernfrage wieder mehr Schwung erhält. Deutschland steht bereit, den durch die Vereinten Nationen geführten Verhandlungsprozess, wenn gewünscht, zu unterstützen. Eingehend haben wir auch über die Lage im östlichen Mittelmeer gesprochen. Die Seegebiete haben beachtliche wirtschaftliche Potenziale und bestehen gute Möglichkeiten für regionale Energiekooperation. Deshalb wäre es im Interesse aller Anrainer, wenn sie gute nachbarschaftliche Beziehungen im Mittelmeerraum pflegen. Mein Eindruck aus unseren Gesprächen heute ist, dass Zypern bereit ist, dazu seinen Beitrag zu leisten. Und ich hoffe sehr darauf, dass auch alle anderen Beteiligten sich dafür einsetzen. Die Beziehungen zwischen Zypern und der Türkei sind für ganz Europa von Bedeutung. Und ich bin überzeugt, dass die Fragen, die sich im östlichen Mittelmeer stellen, im Dialog und auf der Grundlage des Völkerrechts gelöst werden können. Ein weiterer Schwerpunkt war, wie schon gesagt, die Diskussion über bilaterale Fragen. Wir haben verabredet, dass wir in Zukunft noch enger zusammenarbeiten und unsere Kooperation in vielen Bereichen, das gilt insbesondere in Fragen der Klima- und Energiepolitik, vertiefen wollen. Wir haben uns auch darüber verständigt, die Zusammenarbeit in Migrationsfragen weiter auszubauen. Bei all diesen Fragen wollen wir uns auch für Fortschritte im Rahmen der Europäischen Union einsetzen. Nochmal, ich bedanke mich für deinen Besuch. Bitte.
Liebe Herr Bundeskanzler, lieber Freund, ich möchte mich zuallererst bedanken für die exzellente Gastfreundschaft, die mir als auch meiner mich begleitenden Delegation zuteil wurde. Ebenfalls möchte ich meine besondere Freude zum Ausdruck bringen für die konstruktive und tatsächlich besonders wichtige Diskussion, die wir hatten. Wir haben auch den handfesten Beweis von Ihrer Seite für den Willen und das Bekenntnis zur weiteren Stärkung und Erweiterung unserer Beziehungen. Zusätzlich hierzu möchte ich sagen, dass wir auf der bilateralen Beziehung möchte ich sagen, dass wir ausführlich das gesamte Spektrum der Kooperationen vorgenommen haben und praktische Mittel und Wege untersucht haben, wie wir diese Zusammenarbeit vertiefen können, besonders in den Bereich Verteidigung und Sicherheit, Tourismus, Handel, Schifffahrt, Bildung, Gesundheit und eine Reihe von anderen Bereichen, die wir durch den Dialog noch stärker unsere Beziehungen festigen könnten. Was die Europäische Union anbetrifft, so haben wir Themen angesprochen, die uns am Herzen liegen, so wie die Migration, aber auch die Energiekrise. In diesem Zusammenhang war unsere gemeinsame Auffassung, dass die Migrationskrise nur durch ein gemeinsames und kollektives Handeln angegangen werden kann, auf der Grundlage des Solidaritäts und seitens natürlich aller europäischer Staaten. So kann sie bewältigt werden. Und ich möchte an dieser Stelle Olaf ganz herzlich danken für die konkrete Solidarität, die Sie gegenüber der Republik Zypern gezeigt haben, indem Sie sich zur Umsiedlung von 500 Asylbewerbern aus Zypern verpflichtet haben. Eine Solidarität, die aus dem Verständnis herrührt, die Sie haben für die gravierenden sozioökonomischen Auswirkungen auf die Republik Zypern. Zypern, ein Land, das in den letzten 5 Jahren den Mitgliedstaat der Europäischen Union darstellt, die höchste Anzahl an Anträgen auf internationalen Schutz im Verhältnis zu seiner Bevölkerung hat. Ein Prozentsatz, der als Ergebnis mehr als 6% der Bevölkerung des Landes ausmacht, während die anderen Frontstaaten nicht mehr als 1% dieser Asylanträge haben. Im Hinblick auf die Energiekrise Europas ist unser gemeinsamer Standpunkt der, dass wir die Priorität auf die Gewährleistung alternativer Energiequellen und Wege legen werden, mit dem Ziel, die Energieautonomie und die Versorgungssicherheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Von meiner Seite habe ich die Rolle hervorgehoben, die die Länder des östlichen Mittelmeerraums einnehmen können, einschließlich Republik Zypern, die Rolle, die sie spielen können bei der Verwirklichung dieses Ziels, entweder durch den Transport von Erdgas aus der Region oder durch den Transport von Wasserstoff oder auch durch saubere Energie aus erneuerbaren Energiequellen, so zum Beispiel das Verbundnetz oder auch den sogenannten Euro-Asia-Interconnector. Aber nicht nur das. Natürlich hatten wir die Gelegenheit gehabt, auch andere Themen anzusprechen, wie zum Beispiel die europäische Agenda, wie zum Beispiel Bekämpfung der Inflation. Der Schwerpunkt lag auch auf den Westbalkanstaaten, aber auch die Errichtung einer europäischen politischen Gemeinschaft. Meine Damen und Herren, es hat uns natürlich ausführlich, das war zu erwarten, die Frage des russischen Überfalls auf die Ukraine, so wie mein Kollege Olaf angesprochen hat, und die Folgen, die daraus sich ergeben, nicht nur im Land selbst, sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene. Eine Entwicklung, die einmal mehr auf die emphatischste Art und Weise zeigt und verdeutlicht die Notwendigkeit der Respektierung der Souveränität, der territorialen Integrität, der gutnachbarschaftlichen Beziehungen und der Beilegung jeglicher Streitigkeiten auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und der einschlägigen internationalen Verträge. Grundsätze, die, wenn sie angewandt worden wären, Konflikte oder revisionistische Verhalten von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verhindern würden, mit vorrangigem Ziel, die regionale und nicht nur Stabilität durch Diplomatie und Dialog zu gewährleisten. Und wenn ich auf die Notwendigkeit des Friedens und der Stabilität in der Region anspreche, kann ich nicht umhin, als auf die anhaltende Besetzung meines Landes hinzuweisen, durch ein Land, das Mitglied unserer gemeinsamen Familie werden möchte. Natürlich möchte ich an der Stelle mich bedanken bei Deutschland und meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil wir Verständnis erkannt haben durch die Notwendigkeit des friedfertigen Dialogs auf der Grundlage des europäischen Acquis und der internationalen Verträge, um eine friedliche Lösung auch in der Zypern-Frage zu erzielen. Ich habe meinem Freund, dem deutschen Bundeskanzler, klar gesagt, dass Zypern natürlich den Prinzipien folgt und auch Einhalt oder auch Schritt hält zu den Sanktionen, die auferlegt werden, sodass nicht eine Verschlechterung der Lage geschaffen werden. Und auch im Hinblick auf Russland gegenüber der Ukraine sind wir dieser Auffassung. Ich bin der Meinung, dass sowohl das türkische Problem als auch das russische Problem ein europäisches Problem ist. Und deswegen habe ich klar zum Ausdruck gebracht, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um einen Mechanismus in Gang zu setzen in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, um die Streitigkeiten beizulegen, die Differenzen beiseite zu legen, zu überwinden, gerade wenn es sich um Politiken des Irredentismus handelt. Politiken, die in Gefahr setzen den Frieden in der gesamten Region. Wir hatten die Gelegenheit gehabt, darüber hinaus auch über die Notwendigkeit, Handlungen zu verhindern, die entweder seitens konkreter Staaten kommen, um ganz konkret zu sein, von türkischer Seite aus, gegenüber Ländern wie Griechenland oder Zypern oder anderen in der Region. Die Stabilität in dem östlichen Mittelmeerraum ist ein wichtiger Faktor für die Verhinderung von neuen Feldern, wenn Sie so wollen, der Unruhen. Lieber Freund, lieber Olaf, ich fühle mich verpflichtet, noch einmal meinen Dank zum Ausdruck zu bringen, mir selbst, aber den Dank auch meines Landes für die andauernde Unterstützung meines Landes, sowohl in der Zypernfrage wie auch in allen anderen Themen, immer vor dem Hintergrund, dass die Unterstützung Deutschland auch auf technokratischer Ebene, die Zypern benötigte, dass wir immer mit Deutschland, mit der Unterstützung rechnen konnten. Noch ein weiteres Mal ein ganz großes Dankeschön, herzliches Dankeschön für die Gastfreundschaft, aber auch für die Solidarität, die Sie zeigen gegenüber kleineren Ländern und Problemen, die diese kleineren Länder angehen. Dankeschön.
Ich habe zwei Fragen. Katharchin, die erste Frage ist an den
Herr Präsident, die erste Frage. In einer Konstellation, in der die türkische Führung fast täglich eine Drohkulisse aufbaut und Erdogan nur eine Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert, wollen Sie nun einen Staatsschutz schaffen, den Staatsschutz geben auf die Wiederaufnahme des Dialogs zur Lösung der Zypern-Frage. Nach dem Gespräch, den Sie mit Bundeskanzler Olaf Scholz hatten, was war das Bild, was Sie nun aus der gesamten Lage sich schaffen konnten? Wie wahrscheinlich ist es, dass es zum Beispiel eine Initiative geben wird von deutscher oder französischer Seite, dass Druck auf die Türkei geübt wird, und welche Rolle spielen die Gasvorkommen von Zypern in dem Zusammenhang?
Sie sprechen seit Beginn des aggressiven Krieges Russlands gegen die Ukraine von einer Zeitenwende. Welche Auswirkungen hat diese Zeitenwende auf das Zypern-Problem? Immerhin geht es hier um eine aggressive Haltung der türkischen Führung, die sogar deutsche Panzer Leopard 2 in Nordzypern stationiert hat, die sich gegen ein EU-Mitglied richtet. Welche Bedeutung hat für Sie als deutschen Bundeskanzler der Einsatz dieser Panzer durch die Türkei in türkisch besetzten Teil Zyperns? Vielen Dank.
Es steht außer Frage, dass die Europäische Union eine der wichtigsten Faktoren darstellt, stärksten Faktoren, bei der Beilegung von großen Problemen. Und die Zypern-Frage ist nichts anderes als der europäische Acquis, die Charta der UN, die Resolutionen der UNO. Und es steht außer Frage, dass es eine Frage der Prinzipien ist. Und das stellen wir ja auch fest im Falle der Sanktionen gegen Russland. Und das wurde auch von dem Bundeskanzler noch einmal unterstrichen, dass man nicht anders kann, als Lösungen zu finden auf der Grundlage des internationalen Rechts und durch einen friedlichen Dialog. Es ist sehr wohl bekannt, die aktuelle Haltung der Türkei, die jüngste Haltung, aber es kann keinen Fall geben, dass eine andere Lösung gefunden wird, die gegen das Völkerrecht geht. Also wir versuchen neben den Vereinten Nationen, auch die Europäische Union, wir versuchen sie zu aktivieren, sodass ihre die Türkei ihre Position ändert, denn im anderen Falle würde diese ausweglose Situation, die andauert, nicht zu einer Lösung führen würde, sondern auch weiterhin die Beziehung zur Europäischen Union insgesamt verschärfen würde. Man sollte berücksichtigen, welche Ausrichtung die Türkei hat, falls natürlich die Türkei den Beitritt vor Augen hat. Wenn man mit dieser Sturheit, von dieser Sturheit ausgeht, eine Haltung, die nicht einhergeht, im Einklang steht mit den Resolutionen, ist das Einzige, was die Türkei erreichen kann, sich selbst zu isolieren. Ich denke, dass die Vorgehensweisen und Handlungen seitens der Europäischen Union dazu beitragen werden, sodass auch die Haltung und das Verhalten der Türkei sich differenzieren wird, sodass wir letztendlich zu einer Lösung der Zypern-Frage gelangen könnten, was gut sein wird für die Gesamtheit der Region, aber auch weitere Konsequenzen überwinden könnte. Konsequenzen, die wirklich nicht zugunsten der gesamten Region sein würden und auch letztendlich Alternativen bieten könnten für andere Probleme.
Die Zeitenwende hat ja etwas damit zu tun, dass Russland sein Nachbarland überfallen hat, um sich einen Teil des Territoriums anzueignen oder das Ganze. Dass die jahrzehntelange Verständigung nicht mehr gilt, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden sollen. Das ist der Grund, warum wir alle gemeinsam die Ukraine unterstützen, entsprechend unserer jeweiligen Möglichkeiten, im Fall von Deutschland eben mit sehr viel finanziellen Mitteln, mit sehr viel humanitärer Unterstützung, aber eben auch mit Waffenlieferung, auch in großem Umfang. Und die sind jetzt, glaube ich, zusammen mit dem, was viele andere Freunde und Verbündete der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, so dass sie tatsächlich eine Auswirkung haben auf den Verlauf des Krieges dort. Ziel muss sein, dass Putin erkennt, dass er mit seinem Plan nicht durchkommt, dass der nichts wird und dass er seine Truppen zurückzieht, sodass damit die Möglichkeiten geschaffen sind für eine friedliche Verständigung, die keinen Diktatfrieden Russlands gegen die Ukraine beinhaltet. Was die Frage des Zypern-Problems betrifft, habe ich bereits eingangs gesagt, dass ich alles dazu beitragen möchte, was gewünscht wird, um eine friedliche Verständigung, eine Auflösung der jetzigen Situation voranzubringen, entlang der Beschlüsse, die die Vereinten Nationen genau zu diesem Thema gefasst haben. Und da wollen wir gerne so hilfreich sein, wie wir gebeten sind.
Herr Bundeskanzler, ich hätte ganz gerne das Thema Gas angesprochen. Nach dem Gespräch, was Sie jetzt mit dem Präsidenten hatten, sind Sie optimistisch, dass Zypern einen Beitrag leisten kann für die Gasversorgung Europas, also weiterer EU-Länder? Denn es gibt ja große Gasvorkommen. Und Herr Präsident, zu russischen Investitionen in Ihrem Land, die waren sehr hoch, auch schon vor dem Angriff auf die Ukraine. Nun gibt es ein Sanktionsregime. Wenn man sieht, wie viele Beschlagnahmungen es von russischem Kapital bei Ihnen im Land gegeben hat, dann hätte ich jetzt die Frage, ob das in Verhältnis steht zu den vielen, vielen russischen Investitionen, die es in Ihrem Land gibt. Dankeschön.
Wir arbeiten mit vielen Ländern zusammen, auch mit Zypern und anderen Mittelmeereinwanderern, die Möglichkeiten zu nutzen, die sie haben für die Lösung unserer Herausforderungen im Bereich der Energie. Das ist für eine bestimmte Zeit sicherlich alles das, was zusammenhängt mit Gas. Aber das ist voraussetzungsreich, setzt große Investitionen voraus und vor allem sehr viel Verständigungsprozesse zwischen vielen Anrainern, damit das auch tatsächlich etwas wird. Das ist nicht ganz unkompliziert, wie wahrscheinlich mein Kollege viel besser berichten kann als ich. Und die zweite Sache ist, dass wir natürlich eng zusammenarbeiten, wenn es um die erneuerbaren Energien geht. Wir haben sehr intensiv, das haben wir beide berichtet, gesprochen über die Möglichkeiten, die sich ergeben aus der Nutzung der Windkraft, aus der Nutzung der Solarenergie, aus der Nutzung von Wasserstoff und auch aus der Nutzung der Möglichkeiten, die sich dann ergeben, wenn wir eine Verbindung der Netze zustande bringen, wenn es um Elektrizität geht. Das sind Vorhaben, die wir für die Zukunft gerne gemeinsam verfolgen.
Ich meine, dass der Herr Bundeskanzler schon geantwortet, ausreichend geantwortet hat auf die Frage der Energie. Wir stehen zur Verfügung zu allen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Das Euro-Asian Interconnector, dieser Interconnector ist eine Realität, ein Projekt von gemeinsamem Interesse für die gesamte Europäische Union. Dieser Interconnector gibt die Möglichkeit für den Einsatz von alternativen Energiequellen, wenn es sich um die Stromgewinnung, Stromproduktion angeht. Aber wir haben auch andere Pläne der Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Mittelmeerraums. Das sind Pläne, das sind auch Projekte, die in der Lage sind und schon werden bilaterale Vereinbarungen umgesetzt zwischen Zypern, Israel, Ägypten und so weiter mit dem Ziel. Und das ist ja, trifft auch mit unseren Zielen zusammen. Und ich hoffe, dass es auch weitere Zusammenarbeiten geben wird, Kooperationen, entweder in Bezug auf den Wasserstoff oder die erneuerbaren Energien, grüne Energie und so weiter. Die Frage noch einmal, Ihre zweite Frage betraf. Ach ja, natürlich, natürlich. Ich danke Ihnen. Die russischen Investitionen nach der Krise von 2013 sind extrem zurückgegangen. Die Einlagen russischer Seite auf zyprischen Banken ist nicht mehr als 3% in der Zwischenzeit und Investitionen liegen nicht über 5%. Also können Sie sich vorstellen, es gibt keine finanzielle Abhängigkeit, die wir früher hatten. Nach dem Krieg Russlands, nach dem Einmarsch Russlands und nach unserer Beteiligung an allen Sanktionen, die Europäische Union auferlegt hat, haben wir auch Auswirkungen auf unser touristisches Produkt. 20% unserer Touristen waren aus Russland und all das ist auch uns verloren gegangen. Wir haben, und das ist mit großer Freude, kann ich sagen, haben wir auch diese Aspekte ersetzen können, das heißt die russische Präsenz in Anführungsstrichen, mit europäischen Kapitalen ersetzen können, mit europäischen Touristen, Touristen aus Europa, mit alternativen Mitteln, sodass wir heute ein Wirtschaftswachstum von 6% haben in Zypern, hier in dieser, nämlich heute in dieser so kritischen Zeit und kritischem Jahr. Vielen Dank. Kein Mikrofon? Eine gemeinsame Frage, eine Frage an Sie beide. Es geht um die Migrationsfrage. Sie haben die Frage angesprochen. Das ist etwas, was die Republik Zypern ganz besonders unter Druck setzte. Eine Reportage von Handelsblatt hat genau diesen Punkt herausgearbeitet. Wir wissen, dass die Türkei eine sehr große Anzahl von Flüchtlingen beherbergt, aber das wird auch als Waffe eingesetzt. Die Nachbarn und die Europäische Union wird erpresst. Das haben wir konkret im Februar 2020 festgestellt an den türkisch-griechischen Grenzen, wo die Migranten und die Flüchtlinge als Waffe eingesetzt wurden. Und was die Reportage, wie wir diesen Berichten entnehmen können, gibt es Tausende von Flüchtlingen, die von der Türkei aus der Türkei durch Schleuser nach Zypern gelangen. Und das haben Sie ja selbst gesagt, 6% der gesamten Bevölkerung sind Menschen, die Asylsuchende sind. Herr Präsident, wie werden Sie diese Situation verbessern können? Wie können Sie hier die Situation stoppen? Und Herr Bundeskanzler, was gedenken Sie zu tun im Zusammenhang mit der Türkei? Natürlich wissen wir, dass die Türkei viele Flüchtlinge beherbergt, aber das ist auch eine Waffe seitens der Türkei. Danke. Ja, es ist ein Fakt. Leider ist es so, und das habe ich auch dem Bundeskanzler auch so beschrieben, dass die Türkei die Flüchtlinge oder die Migranten instrumentalisiert. Wir haben Daten diesbezüglich. Und wir haben auch nachweisen können aufgrund dieser Daten. Wir haben auch die deutsche Regierung diese Daten der deutschen Regierung zur Verfügung gestellt, um zu wissen, wie genau diese Instrumentalisierung vonstatten geht. Wie werden überhaupt diese Transporte geschaffen von Istanbul zu uns nach Zypern innerhalb von 24 Stunden, dass sie über die Bufferzone kommen können in die Republik Zypern. Was wir versuchen anzugehen, nämlich die Mittel und Maßnahmen, die wir ergreifen, ist, dass wir die europäische Solidarität und auch die Verpflichtung und die Verantwortung umsetzen, dann die Dienste wahrnehmen der Europäischen Union. Das sind ja bilaterale Vereinbarungen der Rücktransporte. Zurück also an die an sichere Staaten für jene Personen, die eigentlich nicht vor Gefahren stehen in ihren eigenen Ländern und auch auf der Grundlage von bilateralen Beziehungen, die wir schaffen, mit Indien, mit Bangladesch, auch mit anderen Ländern haben, um tatsächlich diese Rücktransporte zu gewährleisten, dieser illegalen Flüchtlinge. Und ich möchte ein weiteres Mal an der Stelle danken für das Verständnis und für die Solidarität, die seitens der Bundesrepublik uns zutage kommt und natürlich auch seitens anderer Staaten. Und ich denke, dass genau dies auch im Laufe der Zeit noch stärker sein wird. Herzlichen Dank.
Schönen Dank für die Frage. Zunächst mal ist es in der Tat so, dass wir innerhalb der Europäischen Union eng miteinander kooperieren müssen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass niemand mit seinen Herausforderungen alleine gelassen wird. Und wenn wir die Entwicklung der letzten Jahre, ja vielleicht auch der letzten zwei Jahrzehnte genau betrachten, dann stellen wir fest, dass immer ein, zwei, drei Länder besonders herausgefordert waren und es ein Fehler war, wenn dann in der Zeit alle anderen gesagt haben, das geht sie nichts an. Kurze Zeit später waren es andere Länder, die dann bedauert haben, dass die anderen sich so ihnen gegenüber verhalten. Daraus muss gelernt sein. Und das, hoffe ich, ist auch unterdessen passiert, dass wir kooperieren. Ein Ausdruck davon ist, was mein Kollege hier gesagt hat, dass wir nämlich bereit sind, einen Teil der Asylsuchenden aus Zypern hier nach Deutschland zu übernehmen. Die Zahl 500 ist gefallen und an dieser Kooperation arbeiten wir. Das machen wir auch mit anderen Ländern und ist ein Ausdruck gelebter europäischer Solidarität. Was wir längerfristig brauchen, ist eine gemeinsame Strategie der Europäischen Union, auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. Aus meiner Sicht heißt das, dass wir dort Verständigung erzielen müssen, die so etwas zustande bringt wie eine Öffnung für legale Wege der Migration und im Gegenzug die Bereitschaft dieser Länder, ihre eigenen Bürger, wenn sie erfolglos bei uns Asyl gesucht haben, wieder zurückzunehmen. Das ist eine Aufgabe, die kann kein einzelnes Land lösen. Das kann auch nicht ein so kleines Land wie Zypern tun. Das ist etwas, was wir als gesamte Europäische Union miteinander hinbekommen müssen. Und das wird auch zu den Aufgaben gehören, die wir haben. Zu der europäischen Asylpolitik, das will ich hier gerne noch sagen, gehört natürlich auch, dass jetzt bald der Prozess der Gesetzgebung abgeschlossen wird über die Eurodac-Verordnung und all die anderen Dinge. Der Rat ist sich darüber einig. Wir sind noch im Gespräch mit dem Parlament und versuchen das jetzt bald hinzukriegen. Was die Beziehung zur Türkei betrifft, ist es ganz wichtig, dass wir auf den Ansätzen bestehen, die wir miteinander gefunden haben. Es gibt eine Kooperationsbeziehung, es gibt auch Mittel, die Europa mobilisiert hat, um die Türkei dabei zu unterstützen, die Flüchtlinge, die in der Türkei Zuflucht gefunden haben, dort aufzunehmen und zu unterstützen. Und zu diesem Weg gibt es keine vernünftige Alternative. Es wäre schlecht, wenn da wechselseitig gewissermaßen gegeneinander gearbeitet wird. Und darum, glaube ich, ist das ein guter Pfad, den wir weiter verfolgen sollten.
Schönen Dank. Eine Frage an Sie beide, würde ich noch mal gerne stellen zum Thema Russland. Auf EU- und G7-Ebene laufen ja die Gespräche auf Hochtouren über die Einführung eines Preisdeckels für russisches Öl, dem Oil Price Cap. Würde ich Sie gerne fragen, wie da die Gespräche laufen. Sind Sie zuversichtlich, dass es bis Anfang Dezember dort eine Verständigung geben kann innerhalb der EU und mit den G7-Staaten? Und teilen Sie die Einschätzung von US-Finanzministerin Yellen, dass dieser Oil Price Cap in der Höhe von rund 60 US-Dollar liegen sollte oder ob das zu tief angesetzt ist? Vielen Dank.
Zunächst mal ist Ihr Bericht völlig zutreffend. Es wird gerade darüber geredet, sogar während wir hier stehen, finden Gespräche und Verhandlungen in Brüssel über die Frage statt. Wir können, glaube ich, beide gemeinsam sagen, dass wir Wege suchen, wie das alles gut funktionieren kann und wie man eine gemeinsame Grundlage findet, um das möglichst pragmatisch, effizient umzusetzen, die Wirkung zu entfalten, die intendiert ist, und gleichzeitig zu vermeiden, dass das übermäßige Nachteile für die Länder der Europäischen Union mit sich bringt. Aber ich will für mich sagen, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das bald miteinander hinkriegen.
Ich denke, dass das ausreichend war. Die Antwort von Olaf deckt absolut auch meine Meinung, was jetzt nun die Türkei anbelangt. Und ich lasse die anderen Fragen jetzt erstmal beiseite, was zu unserem Bewusstsein werden sollte. Und das gilt nicht nur für die Türkei, sondern auch andere Länder. Wenn wir Ergebnisse erzielen wollen bei Sanktionen, die wir auferlegen, dass dabei alle sich beteiligen sollen. Es kann nicht sein, dass einige Staaten und gerade Staaten, die davon ausgehen, dass sie sogar Kandidatenstaaten sind, um Mitglieder unserer Familie zu werden oder auch der NATO, dass sie eben die Maßnahmen nicht oder die Sanktionen nicht akzeptieren. Und auch kann es nicht sein, dass andere Staaten die Russen locken, bei ihnen zu investieren. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, sodass tatsächlich Sanktionen sowohl gezielt sind, als auch umsetzbar sein müssen von jenen, die sind oder tatsächlich als solche erachtet werden wollen, nämlich Freunde und Bündnispartner und Alliierte der Europäischen Union. Ich danke Ihnen.